Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Martina Gedeck liest die 9. von 10 Folgen aus Der Fluss und das Meer von Natascha Wodin. In der letzten der 5 Erzählungen des Bandes schildert die Ich-Erzählerin eine tiefe Krise. Sie befindet sich in einem Winzerhaus in der südlichen Pfalz und verbirgt sich vor der Welt. In ihrem Leben ist plötzlich während einer Ferienreise in den an der französischen Atlantikküste gelegenen Ort Les Sables d'Olonne eine Angststörung ausgebrochen, begleitet von Paranoia, die sie untauglich für ein normales Leben macht. Aus dem Krankenhaus, wo sie deswegen behandelt werden sollte, flüchtet sie. 10 Jahre lang versucht sie mit allen Kräften und diversen Therapien, sich davon zu befreien. Der wichtigste Mensch in dieser Zeit ist der Psychiater Dr. Simon, für sie mehr als ein Arzt.
Schon beim Betreten seines Wartezimmers war ich in Sicherheit. Es war wie ein Atoll, eine Oase in meiner Angstwüste. Ich fühlte es körperlich, ein anderes Kraftfeld, ein anderes Fluidum. Es wäre für mich nichts anderes nötig gewesen, als einfach nur hier sitzen zu dürfen, für immer. Hier auf Dr. Simons Territorium hatte die Angst keinen Zutritt. Hier hätte ich endlich schlafen, die Ruder fallen lassen können, die ich sonst unentwegt gegen die unheimliche Strömung einsetzen musste. Ich hätte die Augen schließen und davonschwimmen können in die gedankenlose Bewusstlosigkeit, nach der ich mich so sehnte. Dafür hätte ich sogar auf die 50 Minuten Psychotherapie verzichtet, die immer schon vorbei waren, bevor ich begreifen konnte, dass sie begonnen hatten. Und dann musste ich wieder gehen, zurück in die Angst, deren Gegenstand sich in letzter Zeit mehr und mehr auf die Angst selbst reduzierte. Oft erinnerte ich mich an einen Artikel über eine psychologische Studie, den ich einmal gelesen hatte. In dieser Studie wurden die Probanden dazu aufgefordert, 5 Minuten lang kein einziges Mal an einen weißen Bären zu denken. Hätte es diese Aufforderung nicht gegeben, hätten sie keine einzige Sekunde lang an einen weißen Bären gedacht. Nun aber dachten sie natürlich ununterbrochen daran. Und sei es, sie dachten nur, dass sie nicht an einen weißen Bären denken durften. Mir schien, dass es sich hier um dieselbe Falle handelte, die zur Vertreibung des Menschen aus dem Paradies geführt hatte. Wahrscheinlich hatte es im Paradies zahllose Bäume gegeben und hätte Gott Evas Aufmerksamkeit nicht auf einen bestimmten Baum gelenkt, indem er ihr verbot, von diesem einen Baum zu essen, würden wir, die Nachkommen von Adam und Eva, vermutlich bis heute im Paradies leben. Aber das schien Gott nicht vorgesehen zu haben. Er wollte Eva gar nicht prüfen, sondern hatte sie vor eine für sie unerfüllbare Aufgabe gestellt. Er selbst hatte sie so geschaffen, ihr Gehirn so eingerichtet, dass ihr die Einhaltung seines Verbots gar nicht möglich war. Ich wusste nicht, wer mir verboten hatte, an die Angst zu denken. Ich konnte es nur selbst gewesen sein, aber genau deshalb dachte ich ununterbrochen an sie. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser Gedanke, der einmal in meinen Kopf hineingekommen war, meinen Kopf wieder verlassen könnte, wie ich ihn wieder vergessen sollte. Je intensiver ich es versuchte, desto aufsässiger und despotischer wurde der Gedanke. Nach und nach verdrängte er fast alle anderen Gedanken aus mir. Ich dachte nur noch an die Angst. Meine Angst bestand nur noch aus der Angst vor dem Gedanken an die Angst und vor dem Gedanken an die Angst vor der Angst. Ich wurde mehr und mehr zur Marionette dieses Gedankens, zu seiner Leibeigenen. Eigentlich durfte ich überhaupt nicht mehr denken, weil jedes Denken automatisch an den Angstgedanken rührte, sodass ich in einem wiederkehrenden Bild meine Enthauptung vor mir sah. Das Fallbeil, das endlich meinen Kopf mit dem unausrottbaren Angstgedanken darin von mir abtrennte. Und meine eigentliche Furcht bestand darin, dass man mir mein lächerliches Desaster ansehen könnte, dass der Angstgedanke, während ich den Blicken anderer ausgesetzt war, sich in einer mir nicht vorstellbaren Form materialisieren, plötzlich an mir sichtbar werden könnte, wie irgendeine ungeheuerliche Metastase, ein Alien, wie das eigentlich Böse, das Eva in die Welt brachte, indem sie in die Falle ging, die Gott ihr gestellt hatte. Dr. Simon hatte mir einmal von einem Patienten erzählt, der im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad gewesen war und ihn vor einigen Jahren aufgesucht hatte, weil er, ähnlich wie ich, an schweren akuten Ängsten litt. Als Dr. Simon ihn bat, von der Angst zu erzählen, die er auf dem Schlachtfeld empfunden hatte, antwortete er: »Ach, wissen Sie, die paar russischen Soldaten, das war nichts im Vergleich zu der Angst, die ich jetzt erlebe.« Das wusste ich schon lange, dass ein äußerer Feind harmlos war im Vergleich zu einem inneren. Gegen einen äußeren Feind konnte man sich wehren. Man wusste, womit man es zu tun hatte. Man konnte kämpfen, davonlaufen. Im schlimmsten Fall konnte man ihn töten. Aber einem inneren Feind war man wehrlos ausgeliefert. Man verstand ihn nicht. Er war das völlig Unberechenbare, Omnipotente, Ungreifbare. Der Mörder ohne Körper, ohne Namen. Die Psychotherapie hatte meiner Krankheit die Spitze abgebrochen. Vielleicht hatte sie mir das Leben gerettet, aber heilen konnte sie mich nicht, im Gegenteil. Hatte ich mir vorher noch sagen können, dass es sich um eine vorübergehende Spukerscheinung handelte, dass die Angst eines Tages genauso plötzlich aufhören würde, wie sie begonnen hatte, so war mir jetzt bewusst geworden, dass es handfeste, ganz reale Gründe für die Angst gab, die zwar in der Vergangenheit, in meiner Kindheit lagen, aber die Tatsache, dass ich das mit Dr. Simons Hilfe verstanden hatte, änderte nichts. Je klarer mir wurde, dass ich die schweren Traumata meiner Eltern in mir trug, beinahe alle Traumata, die das finstere 20. Jahrhundert hervorgebracht hatte, desto solider schien mein inneres Fundament für die Angst zu werden. Das Wissen um die Gründe beseitigte sie nicht, sondern verlieh ihr Logik, Zwangsläufigkeit, ja geradezu Notwendigkeit. Die Angst schien sich endgültig in mir etabliert zu haben. Sie war chronisch geworden, ein manifester Teil meines Ichs. Losgelöst von ihren Gründen führte sie ein eigenes, unerschütterliches Leben in mir. Nur Dr. Simon behauptete unbeirrbar, dass wir in langsamer, geduldiger Kleinarbeit Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpfen würden, dass ich eine lange, gefährliche Reise vor mir hätte, er mich aber nie im Stich lassen, immer an meiner Seite bleiben würde. Ich war glücklich über seine Worte und gleichzeitig fühlte ich mich zum ersten Mal von ihm verlassen. Wusste er denn nicht, womit er es zu tun hatte? Wusste er nicht, dass der Dämon in mir omnipotent war? Dass alles, was man gegen ihn einsetzen mochte, um ihn zu besiegen, an ihm vorbeiging, ihn nicht mehr kümmerte als das Rascheln einer Fliege an der Wand? Meine Tätigkeit als freiberufliche Übersetzerin konnte ich kaum noch ausüben, weil der ständige Kampf gegen die Angst fast meine gesamte Zeit und Energie verschlang. Schon in meiner Kindheit und Jugend hatte ich im Schreiben meinen Ort gefunden, meine Arche. Jetzt wäre ich ohne Sprache verloren gewesen. Sie war meine Notwehr, die einzige Waffe, die ich gegen die Angst einsetzen konnte. Ich saß hinter geschlossenen Gardinen und schrieb. Ich schrieb fast nur noch. Das Schreiben war mein ständiger Selbstrettungsversuch, eine Art Exorzismus, mit dessen Hilfe es mir gelang, die Macht des Feindes wenigstens minimal zu bannen. Ich suchte nach dem Namen der Angst, die von ihrer Namenlosigkeit lebte, ihrer Anonymität, von der Finsternis, aus der sie kam. Obwohl ich im Grunde gar nicht wusste, ob Angst das richtige Wort für das war, was ich empfand. Es hatte nichts mit der Angst zu tun, die ich von früher kannte. Es war irgendein mir völlig neues, unsagbares Gefühl, das ich in Worte zu fassen versuchte. Ich schrieb wie in einem ständigen Löscheinsatz gegen das, was mich verbrennen wollte. Meine Worte waren wie das letzte, hauchdünne Fädchen, das mich noch mit der Außenwelt und den anderen verband. Besondere Pein bereiteten mir immer die unvermeidbaren, für mich eigentlich unmöglichen Besuche bei meinem Vater. Er hatte sich nach dem Schlaganfall erstaunlich gut erholt. Und in dem deutschen Altersheim war er wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben versorgt. Womöglich war es sogar die beste Zeit seines Lebens, das immer von Hunger, Obdachlosigkeit und Untergang bedroht gewesen war. Im Heim konnte er zwar mit niemandem sprechen, weil er nie Deutsch gelernt hatte, auch das deutsche Essen schmeckte ihm nicht, aber er wurde satt und besaß zum ersten Mal ein eigenes Reich. Ein kleines Zimmer mit Waschbecken und Balkon, aus dem ihn aller Voraussicht nach niemand mehr vertreiben konnte. Da er seine Gewohnheit beibehalten hatte und auch im Altersheim erst sehr spät zu Bett ging, konnte ich mich zum Glück wenigstens im Schutz der Dunkelheit auf die Fahrt zu ihm machen. Vor einiger Zeit, er hatte über hartnäckigen Husten und starken Nachtschweiß geklagt, wurde bei ihm eine Lungentuberkulose festgestellt. Den Keim der Krankheit hatte er vielleicht schon aus den Hungerzeiten seiner russischen Heimatstadt an der Wolga mitgebracht. Vielleicht aus dem Krieg oder aus dem deutschen Zwangsarbeiterlager. Er hatte all diese Jahre in ihm geschlafen und war nun aktiv geworden. Als mein Vater sich schon seit mehreren Wochen in einer Lungenheilanstalt befand, konnte ich meinen Besuch bei ihm nicht länger hinauszögern, ohne den Verdacht zu erregen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Da er außer mir und meiner weit entfernt wohnenden Schwester niemanden hatte, wäre es an mir gewesen, ihn in die Heilanstalt zu bringen, aber schon davor hatte ich mich gedrückt und die Organisation der Fahrt der Heimleitung überlassen. Auf seinem Weg ins Ungewisse war mein Vater wieder einmal allein gewesen, wie immer in seinem Leben in Deutschland. Ich wusste nicht, wie und wo er in der Sowjetunion gelebt hatte. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ihm in Deutschland jemals ein Mensch Hilfe angeboten, nach ihm gefragt hätte. Natürlich war ich nicht in der Lage, eine Strecke von über 100 Kilometern allein mit dem Auto zurückzulegen. Simon musste mich fahren. Er machte das ganz selbstverständlich. Ich brauchte gar nicht zu fragen. Es verstand sich inzwischen von selbst, dass er in seinem ersten Beruf Mikrobiologe war und in seinem zweiten mein Pfleger. Die Herz-Lungen-Maschine, von der ich auf Gedeih und Verderb abhängig war. Dafür hasste ich ihn. Manchmal gab ich ihm sogar die Schuld an meiner Krankheit. Ich hatte mich an einen Menschen gebunden, der mir fremd war, aus irgendeinem ganz anderen Holz geschnitzt als ich, nur weil ich nicht Nein hatte sagen können, mich genötigt fühlte von den Schmerzen eines Abgewiesenen, die mir selbst so gut bekannt waren und deren Grund zu sein mir unerträglich war. Ich hatte es gelernt, mich gegen Gewalt zu wehren, gegen Hass, gegen Verachtung und Zerstörung. Aber ich hatte es nicht gelernt, einem Menschen standzuhalten, der meine Liebe wollte. So ein Mensch war eine Zumutung für mich, von der ich nichts geahnt hatte. Ich war in ein Leben geraten, in dem ich keinen Feind mehr hatte, und es stellte sich heraus, dass ich mich in so einem Leben nicht auskannte, dass ich ohne Feind verloren war. Auch nach Jahren noch konnte ich den Kampfautomaten in mir nicht anhalten. Er erzeugte gegen meinen Willen weiterhin immerzu Kampfenergie. Und weil es für diese Energie keine Verwendung mehr gab, richtete sie sich schließlich gegen mich selbst. Es war wie ein Defekt im Immunsystem, das beginnt, seinen eigenen Wirt anzugreifen. Ich fand den Hebel in mir nicht, um den Generator abzustellen. Ich stand sozusagen ständig unter Strom, weil der Generator weit mehr davon produzierte, als ich verbrauchen konnte. Die Gebäude der Lungenheilanstalt lagen abgeschieden in einer sanften Mittelgebirgslandschaft mit ausgedehnten Wäldern. Vor dem Klinikgebäude lungerten einige abgemagerte, zahnlose Männer auf den Treppen herum und tranken Flaschenbier. Manche zogen an Zigaretten, die sie hinter der Hand versteckten. Wir betraten einen Saal, der mir vorkam wie ein Feldlazarett. Dicht nebeneinander standen etwa 30 niedrige, marode aussehende Eisenbetten, in denen die tuberkulosekranken Männer lagen, alle mit einem Sputumglas neben sich auf dem emaillierten Nachttisch. Aus der Landschaft stach wie aus grauem, hustendem Schlamm mein Vater hervor, der in seinem Sonntagsanzug mit Krawatte aufrecht auf dem Rand seines Bettes saß und sich in wartender Haltung auf seinen Gehstock stützte. Ich hatte befürchtet, er würde todkrank aussehen, aber er war nur noch ein wenig magerer geworden und hatte eine aschgraue Gesichtsfarbe. Als Kind hatte ich gelernt, meinem Vater nie meine Angst zu zeigen, wenn er mich mit seinen einst harten, stählernen Händen schlug. Damals war mir das gelungen. Jetzt, da ich nichts mehr von ihm zu befürchten hatte, schien die Angst, mich von innen zu sprengen. Es gab keine Augen, die ich mehr fürchtete als die meines Vaters. Niemand sollte weniger wissen als er, dass ich ein Krüppel geworden war, dass die Geisteskrankheit, die er mir seit meiner Kindheit prophezeite, mich tatsächlich ereilt hatte. Dieser kranke, von der Geschichte fast zerquetschte alte Mann war immer noch mein oberster Richter, der das Todesurteil über mich sprechen konnte. Er war die letzte Instanz dessen, wovor ich mich ständig verbarg. Ich wusste nicht, ob er etwas von meinem Desaster ahnte oder ob er mich im Grunde gar nicht sah, genauso wenig wie alles andere in Deutschland, das ihn nichts anging. Im Krankensaal wollten wir nicht bleiben, in dieser schwülen, von pestilenzialischen Gerüchen geschwängerten Luft. Es gab auch keinen Aufenthaltsraum im Haus. Aber vor allem besagte die sonntägliche Aufmachung meines Vaters, dass er sich auf einen Ausflug eingestellt hatte. Vermutlich der einzige Patient, der erst Wochen nach seiner Einlieferung zum ersten Mal Besuch bekommen hatte, mit dem er der Unterwelt, in die er geraten war, wenigstens für kurze Zeit entrinnen konnte. Wir fuhren in den nächsten Ort, wo es ein Café gab. Mein Vater konnte die Karte nicht lesen, so entschied ich für ihn und bestellte, da er zunehmen musste, ein kalorienreiches Tortenstück und heiße Schokolade für ihn. Er hatte Süßes nie gemocht. In seinen Augen war das nur etwas für Frauen. Aber wahrscheinlich schmeckte die Anstaltskost so erbärmlich, dass er die Torte mit sichtbarem Appetit verspeiste und auch die große Tasse Schokolade austrank. Nie konnte ich ihn mir als Zwangsarbeiter in Deutschland vorstellen, als einen, der nicht Täter, sondern Opfer war. Einer von den Millionen, die im Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa nach Deutschland gebracht und als Arbeitssklaven in Hitlers Kriegsindustrie eingesetzt wurden, untergebracht in einem der 30.000 Zwangsarbeiterlager auf deutschem Territorium. Mein Vater wurde angeschnauzt, getreten, geschlagen. Er musste auf Gedeih und Verderb in einem Rüstungsbetrieb arbeiten und ständig damit rechnen, erschlagen oder erschossen zu werden. Er musste damit rechnen, krank zu werden und nicht mehr arbeiten zu können, was in den meisten Fällen das sichere Ende war. Er hatte schon die Hungerkatastrophen in seinem Heimatland erlebt. Er hatte wahrscheinlich immer an Hunger gelitten, zumindest an Unterernährung. Im deutschen Arbeitslager musste sein ausgemergelter Körper bei minimalster Kalorienzufuhr täglich maximale Arbeitsleistung erbringen, wie alle anderen Zwangsarbeiterkörper auch, die nur dazu da waren, Deutschland zum Endsieg über ihre Heimatländer zu verhelfen. Austauschbare menschliche Arbeitsmaschinen, für die es, wenn sie nicht mehr funktionierten, unerschöpflichen Nachschub aus den Weiten des Ostens gab. Nach Kriegsende schließlich das Leben als Displaced Person in Deutschland, weiterhin verachtet und gehasst als einer der slawischen Untermenschen, der russischen Barbaren, die das Dritte Reich vernichtet und einen Teil Deutschlands besetzt hatten. Über all das hatte mein Vater nie gesprochen. Auch meine Mutter hatte er seit ihrem Tod mit keinem Wort mehr erwähnt. Die Erinnerung an alles Vergangene war so vollkommen aus seinen Gesichtszügen getilgt, dass mir meine eigene Erinnerung vorkam wie eine Lüge, wie ein Hirngespinst. Als hätte ich meine Vergangenheit erfunden. Als hätte es die schwermütige, heimwehkranke junge Ukrainerin nie gegeben, die ich für meine Mutter hielt und die eines Tages fortgegangen und nicht wiedergekommen war. Ich hatte sie erst in der Leichenhalle auf dem Friedhof wiedergesehen, hinter der Glasscheibe, hinter der die Toten in offenen Särgen aufgebahrt waren, damit man sie vor der Beerdigung zum letzten Mal anschauen konnte. Nach einem kleinen Spaziergang fuhren wir zurück zur Lungenheilanstalt. »Mein Feiertag geht zu Ende«, sagte mein Vater, als wir ihn in sein Massenlager zurückbrachten, zu seinem russischen Buch, seinem Sputumglas und der Tablettenbox auf dem Nachttisch. Das allererste Mal hatte er etwas gesagt, woraus man schließen konnte, dass ihm möglicherweise etwas daran lag, mich zu sehen. Ich war so erschöpft von meinem Widerstand gegen die Angst, dass ich am ganzen Körper zitterte, während wir zum Parkplatz gingen. In den südpfälzischen Weinbergen, über die sich der Sommerhimmel spannt wie eine tiefblaue Glanzfolie, ist es heiß geworden. Den Schwalben scheint die Hitze nichts auszumachen. Sie vollführen weiterhin ihre akrobatischen Kunststücke in der Luft, aber ich gehe jetzt oft ins Haus, in dem es immer schattig und kühl ist. Das geschiedene Paar muss Kinder haben. Davon zeugen die zurückgelassenen Spielsachen, auf die hier überall der Blick fällt. Lego-Bauteile, Plastikdinosaurier, verschrumpelte Bälle, eine arm- und beinlose Puppe, die auf dem Gesicht liegt, direkt unter dem Fallrohr einer Dachrinne, aus dem sich vielleicht schon seit Jahren bei jedem Regen ein gurgelnder Wasserschwall auf den Puppenleichnam ergießt. Im Flur des Hauses verdämmert eine ganze Phalanx kleiner Schuhe. Eine große Holztruhe ist vollgestopft mit muffig riechenden Kinderjacken und Mänteln. Im Innern ist das Haus eine Baustelle. Ein Ort abgebrochener Anfänge. Überall stolpert man über Bauschutt, aufgeplatzte Zementsäcke, Farbeimer, Dämmstoffballen, Styroporplatten, Werkzeuge. Eine unangeschlossene Badewanne liegt umgekippt auf dem Boden. In der Küche steht ein neuer, nie angeschlossener Elektroherd. Federbetten, zurückgelassene Kleidungsstücke verschimmeln unter dem schmutzigen Kalkregen der Decken und Wände. Die kleinen, blind gewordenen Fenster sind bedeckt von Fliegenkot wie von Sommersprossen. Da und dort hat jemand versucht, das alte Fachwerk freizulegen, zur Vergangenheit des Hauses vorzudringen, zu den rissigen braunen Balken unter dem Putz, unsystematisch und mit wenig Erfolg. Aus irgendeinem Grund sind Staubsauger, Fernseher und andere Gebrauchsgegenstände in mehrfacher Ausfertigung vorhanden, mehrere Zimmer vollgestopft mit altem Mobiliar, das offenbar für die künftige Einrichtung des Hauses gehortet wurde. Auf allem liegt der Staub der sich beständig auflösenden Materie. Mein Schlafplatz ist eine alte, ausgezogene Wiener Bank, die im größten Zimmer des Hauses steht. Es befindet sich im Erdgeschoss und muss früher so etwas wie eine in den Winzeralltag integrierte Wirtsstube gewesen sein. Die Wände tragen im unteren Drittel die für alte Gaststätten typische ochsenblutfarben gestrichene Holzverkleidung. Neben der Tür befindet sich ein kleines Schiebefenster, das vermutlich dem Straßenverkauf diente. Hier steht nichts außer der Wiener Bank auf den brüchigen Dielen. Und wenn ich in der lautlosen Dunkelheit liege, fühle ich mich wie im Innern eines vor langer Zeit verschollenen, gesunkenen Schiffs, das leise auf dem Meeresboden taumelt, mit einer ertrunkenen, auf 7 Uhr stehen gebliebenen Pendeluhr an der Wand. Ich liege da und warte auf den Moment, in dem meine Sehnsucht nach dem Meer die Angst übersteigen wird. Ich warte selbst im Schlaf, in dem ein Licht in meinem Kopf brennt, ein kleines Nachtlicht am Rand des Schlafs, vielleicht eine Notbeleuchtung oder ein Wecklicht, damit ich den Augenblick nicht verpasse, in dem ich mich auf den Weg machen muss, den Weg zum Meer, das ich zum letzten Mal vor so langer Zeit in Les Sables d'Olonne gesehen habe. Oft träume ich meine Suchträume. Ich suche eine Telefonnummer, meinen Schlüsselbund, vor allem suche ich immer wieder meine Wohnung. Ich bin irgendwo in der Stadt auf dem Heimweg, aber die Gegend wird immer fremder, mir unbekannter. Ich besinne mich auf die öffentlichen Verkehrsmittel, aber alle Haltestellen sind aus der Stadt verschwunden. Ich irre umher und weiß nicht mehr, wo ich bin. Dann fällt mir ein, dass alles doch ganz einfach ist, dass ich nur ein Taxi anhalten und meine Adresse nennen muss. Aber solange ich auch warte und Ausschau halte, in dem endlosen Autostrom, der unaufhaltsam mit großer Geschwindigkeit durch die ampellosen Straßen rollt, taucht kein einziges Taxi auf. Irgendwann wache ich auf und stelle mit großer Erleichterung fest, dass ich ja zu Hause bin, in meinem Bett. Danach kann ich meistens lange nicht mehr einschlafen. Das geträumte Gefühl der Verlorenheit lässt mich nicht los. Ich denke über mein völlig verfehltes, in irgendeinem grandiosen Irrtum verfangenes Leben nach. Ich suche einen Ort, eine Wohnung in meinem Innern. Aber da ist nur Wüste, mein Zwang zur Angst, genau die Gefahr, vor der ich Schutz suche. Am schlechtesten schlafe ich in den Nächten vor den Tagen, an denen ich das Besorgen von Lebensmitteln nicht länger hinauszögern kann, weil ich nichts mehr zu essen habe. Ich bin sehr sparsam mit meinen Vorräten und esse so wenig wie möglich. Aber irgendwann lässt sich die Konfrontation nicht mehr vermeiden. In meinem Alltag mit Simon war es zur Gewohnheit geworden, dass er mir die Einkäufe abnahm. Trotzdem versuchte ich es immer wieder selbst, jedes Mal wieder in der Hoffnung, meine Angst könnte wie durch ein Wunder verschwunden sein. Ich könnte plötzlich wieder genauso zwanglos und selbstverständlich in einen Supermarkt gehen wie früher. Ich bereitete jeden Einkauf akribisch vor, indem ich mir zuerst einen Speiseplan für eine Woche ausdachte. Dann machte ich mich an die Erstellung der Einkaufsliste, wobei ich die Zutaten jeder Speise genau durchging, um auf keinen Fall etwas zu vergessen und dann womöglich noch einmal losgehen zu müssen, weil ich zwar die Milch notiert, aber nicht an das Mehl gedacht hatte. Im Grunde war es mir ganz egal, was ich aß. Ich hatte andere Sorgen. Aber zu diesen Sorgen gehörte es, dass ich unbedingt den Anschein von Normalität erwecken, das Plan soll der Normalität erfüllen wollte. Und deshalb, Obwohl ich, wenn ich in einem Supermarkt war, nichts mehr ersehnte, als diesen wieder zu verlassen, meinen Einkaufswagen nicht wahllos mit Lebensmitteln füllen wollte, sondern genauso gezielt und bedürfnisorientiert wie andere auch. Dabei musste ich mich immer an möglichst schlichte, standardisierte Lebensmittel halten, die zur Grundausstattung jedes Supermarkts gehörten, damit auch wirklich immer alles da war, was auf meiner Liste stand. Selten gelang es mir, mein Ziel schon beim ersten Anlauf zu erreichen. Sobald ich mich auf den Weg gemacht hatte, begann das große Hin und Her. Manchmal musste ich bereits auf der Treppe umkehren, manchmal auf halbem Weg. Manchmal stand ich schon vor dem Supermarkt, sah durch die Glastür ins Innere und lief wieder nach Hause. Wobei mir, wenn ich Pech hatte, jemand von meinen freundlichen Nachbarn begegnete und ich auch noch einen Plausch auf der Straße durchhalten musste, um mich nicht verdächtig zu machen. Bei all dem ließ ich nie den Gedanken an ein Aufgeben zu, weil ich sicher war, dass das der Anfang vom Ende gewesen wäre. Wenn ich den Einkauf diesmal nicht schaffte, würde ich es auch das nächste und übernächste Mal nicht schaffen. Ich würde es nie mehr schaffen. Insofern hing jedes Mal, wenn ich einkaufen ging, mein Leben davon ab, dass ich es schaffte. Früher hatte ich einfach nicht gewusst, was für eine kolossale Anpassungsleistung hinter jeder meiner Handlungen gestanden hatte. Ich war blind und ahnungslos den Normen, Konventionen und Übereinkünften gefolgt, auf die sich die Menschheit seit ihrem Bestehen geeinigt hatte, der sogenannten Normalität, an deren Entstehung ich nicht beteiligt war und die nichts mit mir zu tun hatte. Ich überstand diese Einkaufstragödien immer nur deshalb, weil ich sie dank Simon nicht überstehen musste, weil ich die Konfrontation jederzeit abbrechen und mich darauf verlassen konnte, dass notfalls er an meiner Stelle gehen würde. Seit ich in meiner selbstgewählten Einsiedelei bin, sind die Einkäufe im Minimarkt auf dem Dorfplatz für mich zwingend. Ich habe keine Wahl. Ich muss sie schaffen oder verhungern. Ein kleiner, gnädiger Vorteil besteht hier darin, dass ich auf dem kurzen Weg bis zum Minimarkt kaum einmal einem Menschen begegne und dass ich in dem wohnzimmergroßen Geschäft in der Regel allein bin, nur den Blicken der desinteressierten älteren Frau ausgesetzt, die an der Kasse sitzt. Allerdings ist dieser Vorteil gleichzeitig auch ein Nachteil. In einem Großstadt-Discounter genoss ich den Schutz der Anonymität. Dort konnte ich im Notfall meinen halbgefüllten Wagen stehen lassen und fliehen. Hier geht das nicht. Hier bin ich auf Gedeih und Verderb gefangen im Blick der Kassiererin, die tatenlos vor ihrem Arbeitsgerät sitzt, weil die Bewohner des Dorfes in den umliegenden großen Supermärkten einkaufen und hier nur schnell etwas holen, das sie vergessen haben. Ich hingegen lebe von dem überteuerten Notsortiment des Minimarktes, womit ich per se gegen die Norm verstoße, gegen die Regeln der Diktatur in meinem Kopf. Und mit meinen zwei gefüllten Einkaufskörben ernte ich jedes Mal wieder einen verwunderten Blick der Kassiererin, der zweifellos der Blick des gesamten Dorfes ist, weil die Kassiererin hier alle kennt, ein Teil der großen Familie ist, in der jeder über jeden spricht. Erst recht über eine Fremde, die seltsame Einkäufe macht und von der man weiß oder zumindest vermutet, dass sie allein in dem von den Besitzern verlassenen, verwahrlosten Gehöft in der Friedhofsgasse wohnt. Sobald ich mit zwei schweren Plastiktüten aus dem Minimarkt herausgetreten bin, könnte ich sofort noch einmal einkaufen gehen. Jetzt, da ich nicht mehr gezwungen bin, würde es mir nichts mehr ausmachen. Es würde mir nichts ausmachen, mich auf einen Stuhl des Straßencafés auf dem Dorfplatz zu setzen und ein Eis zu essen. Es würde mir nichts ausmachen, abends in ein Konzert oder ins Kino zu gehen. Irgendwann einmal habe ich das alles tatsächlich gemacht und Freude dabei empfunden. Ich war ein Mensch wie alle. Aber daran erinnere ich mich kaum noch. Es war das Leben irgendeiner anderen, mir nicht mehr verständlichen Person. Vielleicht, so denke ich manchmal, brauche ich die Angst, um damit die Leere auszufüllen, mich vor dem allerletzten, grenzenlosen Horror zu schützen, vor dem ich mich nirgends mehr hinter keiner Mauer der Welt verstecken könnte.
Martina Gedeck mit der 9. Folge aus dem Erzählband von Natascha Wodin, Der Fluss und das Meer. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Lesung finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in der Luftsicherheit für heute und morgen zu ganztägigen Streiks aufgerufen. Am Hamburger Flughafen läuft der Ausstand bereits seit 22 Uhr. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Resa Waffer.
Alle Starts in Hamburg wurden für heute abgesagt. Tausende Fluggäste können nicht wie geplant abfliegen. Die Nachwirkungen des 24-stündigen Streiks, so der Flughafen, würden auch noch einen Tag später und damit zum Ferienstart in Hamburg spürbar sein. Gestreikt wird auch an den Flughäfen München, Stuttgart, Karlsruhe, Köln und Berlin. Auch für Freitag gibt es einen Streikaufruf. Diesmal ist der Flughafen Hannover betroffen. Dort sind dann zwischen 0 und 12 Uhr keine Abflüge möglich. Ähnlich sieht es an den Airports Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig und erneut Karlsruhe aus.
Im Bundestag geht es heute erneut um die Frage, ob die Ukraine Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland bekommen soll. Die Abgeordneten stimmen über einen